Die EZB setzt bisher unbeirrt ihren Kampf gegen die hohe Inflation fort. Wie lange werden die Zinserhöhungen noch gut gehen, bevor etwas Großes passiert? Darüber habe ich mit dem Ökonom Thomas Meyer, Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institutes, gesprochen. Vor allem der deutsche Immobilienmarkt ist für ihn ein Risikofaktor, größer noch als Italien. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Meyer, schön, dass Sie Zeit haben.
Guten Tag, Herr Schemann-Fink.
Trotz der massiven Zinserhöhungen ist im Euroraum noch alles relativ ruhig. Ist das nur eine trügerische Ruhe oder sind die Staaten und Unternehmen robuster als gedacht?
Also es wäre schön, wenn bei uns alles solide bliebe und keine Verluste entstehen würden aufgrund der Zinsanhebungen, die ja doch, sagen wir mal, jetzt ziemlich robust waren und es ja noch einige geben wird. Wir haben gesehen, dass es anderswo ja doch einige Einschläge gab. Ich vergleiche das so ein bisschen mit einem Rütteltest. Also Sie können dann ein Produkt von allen möglichen Dingen, einschließlich Lastwagen, können Sie auf eine Rüttelstrecke setzen und dann schauen Sie mal, was da abfällt, wenn es ordentlich rüttelt. Und in gewisser Weise sind die Zinserhöhungen sowas wie ein Rütteltest. Und da sind ja schon einige Teile abgefallen. In Großbritannien hatten wir letzten November die britischen Pensionsfonds, die pleite zu gehen drohten und die durch Eingriffe der Bank von England nochmal gerettet werden mussten. Wir hatten jetzt im März in den USA einige Regionalbanken, die prominenteste davon war die Silicon Valley Bank, die bankrott gingen. Wir hatten in der Schweiz die Credit Suisse, die also auch ein Opfer wurde des Rütteltests. Und insofern denke ich, dass es ein bisschen blauäugig wäre, naiv wäre zu glauben, dass das im Euroraum absolut unmöglich wäre. In der Tat hat ja auch die EZB in ihrem letzte Woche veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht auf einige Schwachpunkte hingewiesen, wodurch durchaus was passieren könnte. Eine Möglichkeit, dass die Dinge noch etwas unangenehm werden könnten, könnte sich daraus ergeben, dass doch die Märkte, damit meine ich die Aktienmärkte und die Immobilienmärkte, immer noch relativ hoch bewertet sind. Vor allem die Aktienmärkte haben noch keine wirklichen Preisverluste gesehen. Und bei den Immobilienmärkten hat sich der Bewertungsverlust noch nicht voll in die Preisrückgänge niedergeschlagen. Bei den Immobilienmärkten ist es gegenwärtig so, dass die Transaktionen abfallen, aber die Leute praktisch jetzt noch auf fiktiven Preisen sitzen, die nicht mehr die Bewertungen tatsächlich widerspiegeln. Und daraus könnte meines Erachtens durchaus nochmal Bewegungen entstehen, wenn es erzwungene Verkäufe im Immobilienmarkt gibt. Also das heißt, Bewertungen sind ein Problem. Dann hat die EZB auch darauf hingewiesen, dass die Liquidität ein Problem ist. In bestimmten Bereichen trocknet die Liquidität aus. Am Corporate Bond Markt ist so eine Sache, dass wenn verkauft werden muss, dass dann also der Markt nicht aufnahmefähig ist. Immobilienmarkt ist momentan eine Gefahr, weil die Transaktionen völlig abgesackt sind. Da tut sich nichts mehr. Wenn dann verkauft werden muss, trifft man das auf einen völlig illiquiden Markt, was dann zu Übertreibungen der Preise nach unten führen kann. Also ich denke, da ist schon noch was im Busch. Und wenn ich mir das so anschaue, was momentan so ein bisschen Sorge auslösen könnte, dann sind es aus meiner Sicht jetzt zwei Dinge. Das eine ist der deutsche Immobilienmarkt, der ziemlich unter Stress steht. Anders als in der Finanzkrise, wo es die südeuropäischen und der irische Immobilienmarkt waren, die abverkauft wurden, fallen die Bewertungen im deutschen Immobilienmarkt gegenwärtig sehr stark. Da spielen die Zinserhöhungen eine Rolle, da spielt aber auch die regulatorische Unsicherheit eine Rolle. Was für eine Heizung soll ich denn jetzt einbauen? Kann ich jetzt eine Immobilie kaufen, die, sagen wir mal, noch mit Öl oder Gas beheizt wird? Also da braut sich was zusammen, das sich bisher eben noch nicht in erzwungene Verkäufe übersetzt hat, die dann zu Preiseinbrüchen führen könnten. Da frage ich mich manchmal, ob die Leute, die jetzt da in Berlin über diese Heizungsgesetze diskutieren, ob die tatsächlich das mal voll durchdacht haben, was da auf den Markt zukommen könnte. Wenn Leute sagen, oh je, jetzt sehe ich, dass ich das gar nicht stemmen kann, was da von mir verlangt wird. Ich habe einfach das Geld nicht, jetzt in meiner alten Eigentumswohnung oder in meinem alten Eigenheim eine Wärmepumpe einzubauen. Und wenn die Ölheizung oder die Gasheizung kaputt ist, dann bin ich am Ende. Also verkaufe ich jetzt lieber jetzt. Und wenn genügend Leute diese Überlegungen durchspielen, dann kann es eben sein, dass die schon abgesunkenen Bewertungen zu Preisbewegungen nach unten veranlassen, weil dann die Leute sagen, also ich muss jetzt raus aus dem Markt, ich kann es nicht mehr. Also das ist etwas, was ich jetzt momentan mit etwas Sorge betrachte. Das andere ist im Euroraum, sind es natürlich die überschuldeten Staaten. Wenn man sich vor Augen hält, und das wird im EZB-Stabilitätsbericht sehr schön dokumentiert, dass Italien in den nächsten 12 Monaten ungefähr 450 Milliarden Euro an neuem Geld braucht, weil sie diese Summe zurückbezahlen müssen für auslaufende Anleihen, darauf nochmal ungefähr 70 Milliarden an Neuverschuldung kommt, da sind sie schnell mal bei 25-27% des Bruttoinlandsprodukts an Finanzbedarf für den italienischen Staat. Mein Gott, wer soll diesen Finanzbedarf decken? Jetzt, wo die Europäische Zentralbank tendenziell eher Anleihen verkauft als zukauft. Also das sind so zwei Punkte, die stechen einem ins Auge, wenn man durch diese Landschaft hier durchgeht und auch den Stabilitätsbericht der EZB durchgeht. Aber oft ist es ja so, dass die Brüche dort entstehen, wo man sie gar nicht vermutet. Also wer kannte schon Liability-Driven Investment in den britischen Pensionsfonds, bevor diese Anlagetechnik beinahe zum GAU geführt hätte? Oder wer war schon vertraut mit den Gepflogenheiten, mit den Management-Gepflogenheiten der Silicon Valley Bank? Wer kannte das Ding überhaupt? Und so ist es ja oft so, dass man in diesen Situationen dann überrascht wird von Dingen, von denen man vorher noch gar nichts gehört hatte. Und deshalb ist es auch möglich, dass außer diesen beiden Dingen, die einem ins Auge fallen, das Problem von irgendwo anders herkommt, was wir jetzt noch gar nicht sehen.
Für Italien hat die EZB ja schon eine Art Sicherheitsnetz aufgespannt, für den deutschen Immobilienmarkt nicht.
Da gibt es eigentlich bisher keins. Im Gegenteil, ich habe also das Gefühl, in Berlin führt man da gerade einen Drahtseilakt auf, ohne Netz und doppelten Boden. Und wird ziemlich heftig werden, wenn man da abstürzt. Für Italien hat die EZB eigentlich zwei Netzchen, sage ich mal, aufgespannt. Da ist zum einen die Handhabung des Pandemic Emergency Purchase Programms, wo sie ja sagt, dass dieses Programm zwar nicht aufgestockt werden soll, aber in seinem gegenwärtigen Umfang erhalten werden soll. Wenn jetzt also da Rückzahlungen anstehen, zum Beispiel aus fällig werdenden Bundesanleihen, kann man dieses zurückkommende Geld wieder neu investieren. Das macht die EZB, aber ich habe mir mal das angeschaut. Seit letzten Mai, so um diese Zeit, als sie sich entschlossen hat, dass diese Programme nicht weiterlaufen, konnte sie gerade mal so etwa 9 Milliarden Euro an zusätzlichen Käufen italienischer Staatsanleihen dadurch finanzieren, dass freigewordene Mittel umgeschichtet worden sind. Spanien kriegt auch noch was ab. Das ist sehr überschaubar, was da möglich ist, zumindest bisher. Wenn man sich dann mal an TPI anschaut, Transmission Protection Instrument, hat natürlich mit Transmission Protection nichts zu tun, sondern ist eigentlich ein Italian Protection Instrument, weil man ja sich dort vorgenommen hat, Anleihen mit Laufzeiten von 2 Jahren und darüber zu kaufen, was mit dem Geldmarkt nichts zu tun hat. Und der Geldmarkt ist der Transmissionsriemen für die Banken. Also es ist so eine Fehlbezeichnung, sodass der Bürger nicht so hellhörig wird, was da passiert. Problem mit dem Ding ist natürlich, dass jeder weiß, warum das da ist. Und sobald es aktiviert wird, wird der Markt sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die EZB weiß was, was wir noch gar nicht wissen, jetzt aber ganz schnell raus aus Italien zum Beispiel, weil die sind in der Pole Position momentan, was die Notwendigkeit angeht, neues Geld einzutreiben. Deshalb ist dieses TPI etwas, das man am liebsten gar nicht nutzen wollte. Wenn man es nutzen muss, dann wird es wirklich gefährlich. Dann kann es sein, dass die EZB dann unbegrenzt kaufen muss.
Was ist denn für Sie der größere Risikofaktor? Deutsche Immobilien oder Italien?
Also ich würde mal sagen, wenn ich mir die Politik anschaue, die ja oft ein Auslöser sein kann für solche Dinge, dann bin ich ziemlich beeindruckt, dass Giorgia Meloni, die italienische Premierministerin, ihre Karten sehr gut spielt. Sie hätte das viel schlechter machen können. Ich meine, manche werden sich noch erinnern an Liz Truss, die britische Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte, wenn mich nicht alles täuscht, die durch eine sehr unachtsame Fiskalpolitik den Markt aus der Verankerung gerissen hat. Dann musste ja die Bank von England rein und damit war ihre politische Karriere vorbei. Die italienische Premierministerin kam ja auch mit starken Aussagen im Wahlkampf ins Amt und man dachte, sie könnte jetzt also auch da wie so eine Elefant im Porzellanladen herummarschieren und könnte da möglicherweise Schaden erzeugen. Das hat sie bisher sehr, sehr kunstvoll vermieden. Sie hat also sie strömt eher Vertrauen aus in den Finanzmarkt, im Übrigen auch in die italienische Gesellschaft. Die sind eigentlich ganz zufrieden mit dem Job, den sie macht. Also von daher gesehen würde ich sagen, momentan sehe ich noch nicht so richtig den Auslöser, während die Berliner Politik macht der einen Purzelbaum nach dem anderen, was den Immobilienmarkt durcheinander bringen könnte. Und da könnte ich mir schon noch was vorstellen, dass da jetzt irgendwie noch ein Blitzschlag kommen könnte. Einfach nur von dem Hintergrund dessen, was wir bisher schon in Bolton gesehen haben.
Wäre es angesichts dieser Gefahr nicht sinnvoll, wenn die EZB sagt, wir lassen unsere restriktive Geldpolitik jetzt mal so langsam ausklingen?
Das ist verdammt schwierig, denn wie wollen Sie das tun, wenn die Inflation immer noch so weit über Ihrem Ziel liegt? Zu sagen, der Job ist jetzt erledigt, ist wenig überzeugend. Dann wird man gleich würde sagen, ja, die EZB nimmt jetzt also ihr Preisstabilitätsziel nicht mehr so ernst und dann kriegen Sie eine Erwartung höherer permanenter Inflation in den Markt hineingebacken. Man kommt aus dieser Kiste eigentlich nur raus, wenn man tatsächlich bis zum Anschlag geht. Die Fed hat sie ein bisschen sozusagen vorgemacht. Als die Regionalbanken in Schwierigkeiten kamen, war ja nicht klar, wie weit diese Krise geht. Da signalisierte ja Jay Powell, der Fed-Chef, dass man dann jetzt vielleicht doch eine Zinspause einlegen könnte. Ob die jetzt kommt, ist was anderes. Da kann man jetzt wieder drüber spekulieren, weil diese Regionalbankenkrise ist ja momentan jetzt eher wieder, sagen wir mal, in den Hintergrund gerückt. Aber als sie da war, hat er ja eingeräumt, dass man jetzt vielleicht doch mal eine Pause machen könnte, weil es ja so ist, dass durch die Finanzkrise jetzt auch die Kreditvergabe der Banken eingeschränkt würde und deshalb und diese Einschränkung weitere Zinserhöhungen, Leitzinserhöhungen ersetzen würde. Was man da mitnehmen kann aus dieser Episode ist, dass eine Zentralbank bei hoher Inflation eigentlich nur rauskommt mit halbwegs intakter Glaubwürdigkeit, wenn sie sagt, also jetzt gibt es ein anderes Element, in dem Fall eben eine drohende Finanzkrise, die die Banken zur Krediteinschränkung zwingt, dass diese geldpolitische Verengung übernimmt. Insofern ist die EZB momentan ein bisschen in einer eigenartigen Lage, dass sie zwar in ihrem Stabilitätsbericht viele Risiken anspricht, aber auf diese Risiken mit der Geldpolitik noch nicht reagieren kann, weil es nicht klar ist, ob die eintreten und wo sie eintreten. Man muss natürlich hoffen, dass, wenn es dann kippt, ja, dass man dann die Sache auffangen kann. Das hat ja die Bank von England im November geschafft. Die hatten ja kurzzeitig von Quantitative Tightening, also Rückführung der Bestände der Anleihen auf Easing übergegangen, wieder Geld in das System gepumpt und haben dann sehr geschickt das wieder zurückgenommen, die FED ähnlich. Die beiden haben es bisher geschafft, dass es keine sich selbst verstärkende Krise gibt. Da hat ja der ehemalige FED-Chef Ben Bernanke hat ja schon in den 90er Jahren ein Research Paper dazu veröffentlicht mit Co-Autoren, in dem er von dem Finanzakzelerator sprach. Also der Finanzakzelerator setzt ein, wenn eine solche Bankenkrise, die ja noch immer bei einem konkreten Kandidaten beginnt, ja, wenn die sich, sagen wir mal, wie so ein Buschfeuer weiter frisst und an Geschwindigkeit gewinnt, ja, dann kriegen sie es kaum mehr unter Kontrolle, dann läuft das aus dem Ruder, dieser Finanzakzelerator. Da können die Zentralbanken eigentlich nur hoffen, dass wenn eine solche Sache erscheint, wie jetzt die Silicon Valley Bank oder davor die britischen Pensionsfonds, dass sie das stoppen können, bevor der Finanzakzelerator in eine Abwärtsspirale führt, ja, also die Asset-Märkte in eine Abwärtsspirale führt. Dazu gab es auch ein interessantes Paper kürzlich von Ökonomen der New York Federal Reserve, die unterschieden haben zwischen dem sogenannten neutralen Zins, den die Zentralbanken versuchen zu steuern. Sie nennen das R-Stern, ist das in der Ökonomensprache heißt es. Ja, reale neutrale Zins. Und dann heißt es immer ja, bei diesem, wenn wir den erreicht haben, also realer neutraler Zins plus erwartete Inflation, die natürlich 2% sein soll, weil das unser Ziel ist, wenn wir da sind, dann herrscht Preisstabilität. Und diese Ökonomen haben gesagt, es gibt noch einen zweiten Zins, R-Doppelstern, der für Finanzstabilität sorgt. Solange dieser R-Doppelstern der Zins, bei dem dann die Finanzstabilität zu kippen beginnt, also ich gehe hoch und wenn ich mit meinem Leitzins R-Stern erreicht habe, dann sagen wir, dann habe ich die Voraussetzungen geschaffen, dass Preisstabilität herrscht. Wenn R-Doppelstern über R-Stern liegt, dann kann ich Preisstabilität erreichen, ohne die Finanzstabilität zu gefährden.
Schlecht ist nur, wenn es andersherum ist.
Wenn jetzt aber R-Stern, R2-Stern unter R1-Stern liegt, dann komme ich ja gar nicht mehr zu meinem eigentlichen Zins, mit dem ich Preisstabilität gewährleisten kann, ja, weil ich ja, mein R-Doppelstern liegt ja drunter, dann kippe ich ja die Finanzstabilität schon, bevor ich überhaupt eine Chance habe, die Preisstabilität langfristig zu gewährleisten. Das ist ein interessanter Gedanke. Und ich denke, diese Ökonomen haben da ein Tabu durchbrochen, dass die Zentralbanken immer aufrechterhalten wollten, nämlich dass Preisstabilität und Finanzstabilität zwei getrennte Dinge sind, die miteinander gar nichts zu tun haben. Das normale Mantra der Zentralbanker ist ja, die Geldpolitik sorgt sich um die Preisstabilität und die makroprudentielle Aufsicht, also ein sperriges Wort für den Laien, die Aufsicht, die jetzt also makroökonomische Finanzstabilitätsgesichtspunkte berücksichtigt, diese Aufsicht, die sorgt für Finanzstabilität. Das ist natürlich schön geredet. Und diese Ökonomen haben dann halt doch mit ihrer Unterscheidung zwischen R-Stern und R-Doppelstern gezeigt, dass die beiden miteinander verwoben sind.
Wobei ich mit dem Erreichen von R-Doppelstern auch die Rezession breche, weil wir dann Finanzmarktturbulenzen und eine Rezession kriegen.
Ja, der Punkt ist genau, der Punkt ist ja so, also wenn R-Doppelstern unter R-Stern liegt, dann kommen sie auf R-Doppelstern und dann kriegen sie diese Krisenerscheinungen, ne? Wie wir es jetzt gesehen haben. Dann zucken sie zurück, denn sie haben ja Angst vor dem Finanzakzelerator. Ne? Der führt sie ja wiederum völlig in den Keller. Und dann haben sie wieder ganz andere Probleme, nämlich Deflation, Depression und so weiter. Also erreichen sie R-Doppelstern und sie zucken zurück. Und sagen, ich komme ja gar nicht drüber. Aber wenn R-Stern drüber liegt, aber sie kommen gar nicht drüber, weil sie natürlich als absolute Bedingung haben, dass sie bitte nicht eine Finanzkrise erzeugen, ja, mit Depression und Deflation, dann backen sie sozusagen eine höhere Inflationsrate in das System hinein. dann können sie es gar nicht mehr unter Kontrolle bringen. Das ist eigentlich der interessante Gedanke aus diesem Paper der Ökonomen.
Vielleicht hat die EZB ja auch Glück und das Problem löst sich von selbst. Wir haben ja schon sinkende Inflationsraten. Wenn sich der Trend fortsetzt, sind wir vielleicht nochmal davongekommen.
Also man sagt ja jetzt seit einiger Zeit, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es gab ja lange Zeit, das Camp Transitory hieß das in den USA. Also die Leute, die sagten, die Inflation ist nur ein vorübergehendes Phänomen. Dann, das war so im Jahr 21. Dann sagte Ende 21 Jay Powell, er wolle nichts mehr vom Camp Transitory hören. Das sei eben doch nicht transitorisch. Das sei jetzt doch etwas länger dauerndes Problem. Das müsse man angehen. Jetzt kippt die Inflation nach unten aus nachvollziehbaren Gründen. Wir haben die Lieferketten wieder etwas repariert, die in der Pandemie sehr beschädigt waren. Wir haben uns angepasst an die jetzt ausgefallenen Rohstoffbezüge aus Russland. Und diese ganz stark treibenden Faktoren fallen jetzt runter. Und deshalb geht die allgemeine Inflation etwas nach unten. Und jetzt kommt das Camp Transitory wieder und sagt, naja, es war ja alles nur eine Verknüpfung von vielen Schocks. Und jetzt sehen wir, dass diese Schocks verschwinden und alles wird gut. Das ist jetzt, die kommen jetzt, also habe ich gesehen, die haben jetzt wieder Aufwind. Das Problem meines Erachtens wird jedoch sein, dass das Camp Transitory nicht sieht, dass die Inflation aus ein Amalgam verschiedener Faktoren war und immer noch ist. Da ist natürlich die überbordende Geldmenge, die natürlich die modernen Ökonomen gar nicht mehr betrachten, aber die kommen drauf, wenn Sie sich anschauen, wie viel Ersparnisse noch auf den Konten rumliegt. Ja? Also auch die Keynesianer sehen das inzwischen. Meine alten Freunde aus USA, wenn ich deren Publikationen jetzt so lese, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe, das sind keine Monetaristen, die schauen auch nicht viel auf Geldmenge, aber die stellen jetzt fest, auch da liegen ja noch unheimlich viele Ersparnisse rum. Die Ersparnisse der amerikanischen Haushalte ist viel höher als normal. Das sind Geldersparnisse, die erzeugt wurden durch die Geldproduktion der Kombination Zentralbank und Banken. Und die liegen jetzt noch rum. Der eher monetär orientierte Ökonom würde sagen, das ist immer noch ein Geldüberhang, der liegt. Und das heißt also, wenn Sie das einmal vergleichen, wenn Sie auf Ihre Tankuhr schauen im Auto, dann zeigt die vielleicht immer noch halb oder viertels voll von Tank. Da können Sie noch eine Weile fahren. Das heißt also, da ist noch Material da, um die Inflation weiter zu befeuern. Ganz konkret, der US-Konsument ist immer noch relativ robust. Der zweite Faktor ist, dass Leute auch nicht so richtig berücksichtigen, dass abgesehen von den Lieferengpässen und dem Lockdown Erleichterungskonsum, ne, als die Leute wieder rauskommen, gibt es einen anderen Faktor, der mitschwingt. Das würde ich in die Kategorie der strukturellen Inflation einordnen. Das ist die strukturelle Arbeitskräfteknappheit. Das haben die wenigsten auf dem Radarschirm. Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch bei Charles Goodhart und seinem Co-Autor Bratan über die große demografische Transformation. Wir sehen momentan etwas, das haben wir seit Hunderten von Jahren nicht gesehen, nämlich ein Rückgang der Erwerbsbevölkerung in allen wichtigen Industrieländern, einschließlich China. Die Leute kommen jetzt in diesen Ländern, kommen jetzt in ein Alter, wo mehr Menschen jetzt in Pension gehen als neue nachrücken. Das heißt, wir haben einen strukturellen Arbeitskräftemangel. Darauf müssen wir uns einstellen, denn Arbeitsknappheit bedeutet natürlich tendenziell dann höhere Löhne. Das ist keine Lohnpreis-Lohnspirale, sondern es ist ein strukturelles Phänomen. Und höhere Löhne werden zwangsläufig in die Preise übergewälzt, denn wenn Sie das nicht zulassen an der Geldpolitik, dann machen Sie die Unternehmen platt. Ja. Also die Lösung dieses Problems ist eigentlich, dass man dann mehr investiert, dass man Arbeit durch Kapital ersetzt. Dazu gehört auch der technische Fortschritt, über den wir anfangs gesprochen haben. Fakt ist aber, dass zu wenig investiert wird in den Unternehmen. Fakt ist, dass die Produktivität sinkt. In Deutschland sinkt die Produktivität, die Arbeitsproduktivität seit 2018. Das heißt, Sie können momentan in dieser Situation, können Sie das Problem der Arbeitskräfteknappheit nicht lösen, dadurch, dass Sie Arbeit durch Kapital ersetzen, weil zu wenig investiert wird. Das sind keine Staatsinvestitionen, das sind tatsächliche Unternehmensinvestitionen, die Produktivität erhöhen. Man kann sagen, vielleicht könnte KI da praktisch uns helfen, diese Produktivitätsmalaise zu überwinden. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Solange das nicht passiert, glaube ich, dass diese strukturelle, demografisch bedingte Inflation uns noch begleiten wird und uns wahrscheinlich nicht erlaubt, wieder auf die Niedrigzinsen zurückzukommen, die wir vor der Pandemie hatten.
Das heißt, wie werden wir eines Tages auf diese Inflationsphase zurückblicken? Als eine Phase wie in den 70er Jahren oder als den Beginn von etwas Größerem?
Ich glaube, das ist schon eine wirklich strukturelle Änderung. Man tut sich natürlich sehr schwer. Die Zukunft liegt hinter einem Schleier verborgen, durch den wir nicht durchschauen können. Insofern kann man ja eigentlich nur mehr oder weniger intelligent darüber spekulieren. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir eine wirkliche strukturelle Veränderung erleben momentan. Also dieses Wort, dieses überstrapazierte Wort der Zeitenwende, das hat mehr Dimensionen, als Kanzler Scholz eigentlich meinte, als er das Wort aussprach im Bundestag. Das hat eben über den Ukraine-Krieg hinausgehende Dimensionen. Wir leben in einer Zeit, in der sich die geopolitische Situation verändert. Das heißt also, die Globalisierung wird zum Teil rückabgewickelt. Diese Idee, dass wir ein Global Village sind, in der jeder mit jedem Handel treibt und wir deshalb enorme Produktivitätsgewinne haben durch diesen Handel, das geht jetzt rückwärts. Wir werden uns nicht von China abkoppeln, aber wir werden das Risiko im China-Handel zurücknehmen, heißt es ja so schön, de-risking. Ja? Und das bedeutet aber auch eine gewisse Entfernung und damit eben auch ein Effizienzrückgang und damit eben auch erhöhter Preisdruck. Dann haben wir die demografischen Veränderungen, die jetzt tatsächlich also in der Pandemiezeit auch richtig rauskamen. Das hat sich so richtig jetzt erst gezeigt. Das ist, glaube ich, auch eine säkulare Veränderung. Diese beiden Dinge allein genügen schon, diese Zeit, in der wir jetzt leben, einfach als einen Epochenwechsel zu sehen. Jetzt können wir natürlich hoffen, dass technischer Fortschritt uns erlaubt, wieder an die Erfahrungen anzuknüpfen, die man damit schon früher hatte. Bisher muss man sagen, dass sich also die Digitalisierung noch nicht richtig in den Produktivitätszahlen niedergeschlagen hat. Aber man kann hoffen, dass das so kommt. Wenn man sich anschaut, was die Industrialisierung brachte, dann ist es schon enorm. Im 19. Jahrhundert hatten wir in Großbritannien, wo die Zahlen sehr schön da sind und wo die Industrialisierung sich auch kristallisiert hat, da hatten wir über lange Phasen eine Kombination von Deflation und gutem Wachstum, weil eben die Dinge immer billiger hergestellt werden konnten durch neue Techniken. Und ich denke, wir kommen aus unserer gegenwärtigen Malaise, in der wir demografisch schwach sind, in der wir überschuldet sind, langfristig nur heraus, wenn wir es wieder schaffen, die Produktivitätsdynamik anzukurbeln. Da gibt es von der privaten Seite her wirklich Hoffnung. Digitalisierung ist zwar jetzt schon seit einiger Zeit das Schlagwort, aber da ist noch viel herauszuholen. Man denke nur an die deutsche Bürokratie. Ich denke, dass auch künstliche Intelligenz vielleicht als Abrundung der Siegeszug des Internets oder als zweite Raketenstufe dieser Form der Digitalisierung, dass das auch noch helfen könnte. Wichtig wäre halt in dieser Situation, dass die Politik da keinen Sand ins Getriebe wirft, dass die diese Dinge entfalten lässt und dass die ein Umfeld schafft, in dem Unternehmen wieder stärker investieren können. Wenn das nicht passiert, dann werden wir auf diese Zeit zurückblicken und sagen, das war der Beginn des Niedergangs.
Herr Meier, vielen Dank.
Bitteschön.
Mehr Expertenwissen gibt es in den Videovorschlägen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal.